ist das Dach von der Hütte.
Da sind wir wieder. Es ist soweit. What the Puck mit Nico Becksmann und Konstantin Eckner. Konstantin, wie geht es dir? Hast du schon deinen Jubelfinger und dein Trikot an, denn die Playoffs laufen? Bist du heiß?
Mein Jubelfinger, ja, stimmt. Eigentlich bräuchte ich einen. So einen riesengroßen, meinst du?
Weißt du, diese Number One-Dinger, mit denen sie
laufen. Ja, ja. Stimmt. Habe ich nicht bereit.
Vor allem nicht in Eishockeystadien, wie ich das Gefühl habe.
Ansonsten, die Eiskugeln, die Eismaschine steht schon bereit. Das ist ja auch was, ne?
Sehr gut. Wie heißt das Ding nochmal? Dieser Wagen da, weißt du? Ich vergesse das immer.
Weiß ich nicht, was du meinst.
Oh, guck mal, der Wagen, der das Eis immer wieder glatt und sauber macht. Das ist der unangenehmste Start der Welt. Ja, genau. Weil ich immer dieses Lied dann so gerne mag und ich denen dabei nur zugucke, wenn die Kinder da ganz stolz sitzen und irgendwie ihre Kreise drehen im Stadion. So ungefähr fühle ich mich auch immer, wenn ich dann da sitze. Ich habe nicht so viel Ahnung von dem, was da los ist, aber freue mich dabei zu sein und habe wahnsinnig viel Lust drauf. Genau wie auf dieses Format, denn wir werden euch hier jede Woche weiterhin, bis wir einen Stanley Cup-Sieger haben, ein bisschen Insight geben in diese Liga und mit euch ein bisschen die NHL näher bringen. Aber wir wissen ja alle, dass du als Kommentator auch über die Grenzen der NHL hinaus deine Finger im Spiel hast und hast gleich zu Anfang ein kleines Gimmick mitgebracht.
Du hast vollkommen recht. Denn einerseits laufen die NHL Playoffs, aber ein bisschen parallel dazu dann ab dem 9. Mai bis zum 25. Mai läuft die Eishockey-Weltmeisterschaft, die A-Weltmeisterschaft in Stockholm und Herning, also in Schweden und Dänemark. Zwei Länder involviert, auch zwei natürlich Traditionsstädte, was das Ganze betrifft. Die Deutschen, letztes Mal im Viertelfinale gewesen vor einem Jahr, wollen ein bisschen mehr erreichen vielleicht. Eventuell geht es wieder gegen die Schweiz, das wäre nicht so gut für die deutsche Mannschaft. In jedem Fall, alle 64 WM-Spiele laufen auf sportdeutschland.tv. DOSB hat ja die Rechte an der Eishockey-Weltmeisterschaft und auf sportdeutschland.tv laufen die Einzelspiele. Und es gibt Konferenzen mit mir auch, an meiner Seite dann zum Beispiel Frank Mauer, ehemaliger München- und Eisbären-Berlin-Profi und auch der langjährige NHL-Spieler Christian Ehrhoff fungiert als Experte dann bei den Konferenzspielen und auch bei teilweise Einzelspielen. Also es ist ein Rundumpaket. Der Turnierpass auf sportdeutschland.tv für die gesamte Weltmeisterschaft, also für alle 64 Spiele, die meisten mit deutschem Kommentar, kostet 15 Euro. Wer jetzt aber sagt, geht das auch nicht auch noch anders, der kann jetzt einen von zwei Turnierpässen bei uns gewinnen. Und es ist relativ einfach. Und zwar, ihr müsst eine Frage beantworten.
Okay, ich bereite mich vor. Pass auf. Okay. Ja, ich will wissen, was es ist. Kann ich die Frage beantworten, glaubst du?
Ja, aber darfst du mit? Bist du nicht vom Gewinnspiel ausgeschlossen?
Ach so, Mist wahrscheinlich. Ne? Also.
Aber ich erkläre es eigentlich trotzdem. Wir müssen am Nachgang noch festlegen, ob Nico teilnehmen kann oder ob das ein bisschen fies wäre.
Nee, in jedem Fall. Ich bin raus. Ich bin raus.
Ich gebe dir so ein Familienpaket, weißt du, so. Ihr könnt aber den Turnierpass, also quasi den Gutschein für den Turnierpass gewinnen, müsst da nichts bezahlen, könnt trotzdem alle Spiele schauen. Ihr müsst einfach eine Frage beantworten und die Antwort in den Kommentarbereich bei Spotify unter diese Folge reinschreiben. Die Antwort dort, Motto, wer als erstes reinschreibt und korrekt beantwortet, der gewinnt dann auch einen Turnierpass. Ich nehme dann mit euch Kontakt auf, wenn ihr dann den Kommentar ablasst. Also es gibt ja unter jeder Folge, wenn man draufklickt bei Spotify unten drunter, eben eine Kommentarfunktion, einfach dort dann die Antwort reinschreiben. Und die Frage lautet, für den möglichen Gewinn eines Turnierpasses sportdeutschland.tv Eishockey-Weltmeisterschaft, wie heißt der aktuell beste deutsche Eishockeyspieler? Einfach Vorname und Zunahme, rein in den Kommentarbereich und dann könnt ihr bei uns einen Turnierpass für die Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm und Herning gewinnen.
Stark, schönes Ding. Ich würde mitmachen, weil ich glaube, ich weiß die Antwort. Und normalerweise wäre es ja auch etwas, was jetzt, wie wir in der Vergangenheit immer diese Folgen aufgebaut haben, so, was ja am Anfang besprochen werden könnte, wenn wir die News der letzten Woche durchsprechen wollen würden. Machen wir dieses Mal aber anders, ne? Also ihr macht mit, versucht zu gewinnen. Ihr wisst hoffentlich alle, wer gemeint ist. Und wir gucken jetzt aber gemeinsam auf das, was gerade jetzt los ist in der NHL. Und da ist natürlich wichtig, Saison ist jetzt vorbei, offiziell Regular Season. Wir sind auch schon mittendrin, aber kurz mal ein Blick zurück. Was ist so dein Fazit auf die Saison, auf die Regular Season? Hast du da irgendwie, ist da was hängen geblieben? Hast du ein Gefühl dafür? Wie war sie?
Wir haben es auch so ein bisschen widerspiegelt in den Folgen, in den ersten 7 Folgen dieses Podcasts jetzt zuletzt. Wir sind ja mittendrin eingestiegen, während die Regular Season schon voll am Laufen war, also über die Hälfte der Spiele absolviert. Und es ging ja dann immer wieder um ein Thema, das war dieser Torrekord von Wayne Gretzky, die Jagd von Alex Ovechkin. Und schon diese Jagd von Ovechkin hat ein Stück weit auch die Schlagzeilen dominiert. Aber zugleich hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, in dieser Saison mehr denn je, dass diese Generation mit Alex Ovechkin, mit Sidney Crosby und all diesen anderen Spielern, die so in über 35 sind, 37, 38, die sich so den 40 nähern, dass eben diese Generation so langsam auf der letzten Kufe unterwegs ist. Also, dass die sich kurz vorm Ruhestand befindet, auch wenn jetzt nicht unbedingt viele ihren Ruhestand schon bekannt gegeben haben. Aber man merkt so, diese Generation, die so 2005, 2006 in die Liga kam, dass die langsam abtritt nach eben knapp 20 Jahren. Damit geht schon auch eine Ära zu Ende, diese Ära Ovechkin, Crosby und Co. Das war das eine, was mir hängen geblieben ist. Zum anderen, und das geht auch ein bisschen ums Thema Alter, gab es schon eine relative Diskrepanz in der Liga jetzt zuletzt zwischen in Anführungszeichen jungen und in Anführungszeichen alten Teams. Also es gibt Teams wie die San Jose Sharks, die haben junge Talente, auch wenn die vielleicht noch nicht so viel gewinnen, aber da merkt man, okay, da ist der Umbruch da. Dann gibt es wiederum so Teams mit klassischen Altmeistern, ich habe eben gerade schon zwei genannt, und Pittsburgh bzw. die Washington Capitals, die stehen ja auch so ein bisschen für eben ältere Teams mit älteren Spielern, die immer noch so die dominanten Figuren sind. Was zugleich hinzukommt jetzt als kleines Fazit, wir haben aktuell keine alles überstrahlende Franchise, kein Team, das über allen anderen thront, wie es hier und da in der Vergangenheit mit Colorado oder auch mit den Detroit Red Wings mal zumindest phasenweise der Fall war. Denn es gibt immer noch die starken Teams, Edmonton, Colorado, Los Angeles Kings, aber die sind bei weitem nicht überdominant. Und auch natürlich das beste Team der Regular Season, die Winnipeg Jets, haben die Saison abgeschlossen mit 116 Punkten. Der Punktrekord, Boston Bruins haben den aufgestellt 2023, der lag bei 135 Punkten, also fast 20 Punkte weniger. Daran sieht man auch, das beste Team war jetzt nicht so überdominant und hat alles gewonnen im Vergleich beispielsweise zu den Boston Bruins eben vor 2 Jahren, als sie nur 12 Mal verloren haben bei 82 Spielen. Das ist ein weiteres Fazit. Und das dritte ist ein Stück weit, dass die deutsche Präsenz jetzt nicht quantitativ zugenommen hat unbedingt, sondern qualitativ ist die deutsche Präsenz nochmal größer geworden, hat vor allem damit zu tun, dass neben Leon Dreiseitel jetzt auch mit Tim Stützle und JJ Peterka 2 sich immer mehr in sehr prominente Rollen spielen. Stützle jetzt das erste Mal in den Playoffs mit dabei, Peterka in seinem Team eine absolute Größe, und das tut natürlich auch den deutschen Eishockey ein Stück weit gut. Jetzt in der kommenden Saison könnte die deutsche Präsenz auch quantitativ wieder wachsen mit der 2 Spielern, die zuletzt unterschrieben haben bei NHL-Organisationen, Josh Semansky und Arno Tiefensee.
Sehr guter Blick drauf. Und ich glaube, das hilft euch da draußen auch ein kleines bisschen einzuschätzen, wo wir sind. Interessant, dass wir uns vielleicht wirklich in so einem Gezeitenwechsel befinden und so. Ne? Muss man mal gucken. Gucken wir uns alles in Ruhe an. Wir werden ja auch hier ja auch in einer Menge von kleinen Einzelthemen weiterhin diese Liga und diese Teams und diese Spieler vorstellen. Ich glaube aber, es ist ganz gut, da wir ja so ein bisschen auch noch an der Oberfläche kratzen und den Leuten beibringen wollen, worum es hier geht, werfen wir natürlich einen Blick auf die deutschen Spieler. Und man muss ja mal sagen, ich habe vor kurzem auch wieder eine Headline gelesen über die Erfolge von Leon Dreiseitel und dass er so der unbekannte Star ist und so. Und wenn man sich mal vorstellt, wie viel Geld er verdient im Gegensatz zu den Bundesliga-Profis, die viel größere Sichtbarkeit haben. Könntest du dir vorstellen, so ein kleines, wie so ein Zeugnis zu vergeben für die deutschen Spieler, wie diese Regular Season für sie gelaufen ist?
Also Leon Dreiseitel hast du schon angesprochen, den müssen wir mal als erstes nennen, das hat er sich einfach verdient. Es wäre frevelhaft, den irgendwie jetzt mehr oder weniger auf Position 2 oder Position 3 zu stellen, was die deutschen Spieler betrifft. Hat auch jetzt wieder eine kleine historische Marke erreicht, als erster Spieler die sogenannte Maurice Richard-Trophy gewonnen, also benannt nach einem großen Stürmer, weil Leon Dreiseitel die meisten Tore in der Hauptrunde, nämlich 52, erzielt hat, und er ist der erste Deutsche, der Hauptrunden- oder Regular-Season-Torschützenkönig in der NHL geworden ist. Also Dreiseitel kriegt da eigentlich an sich eine glatte 1, weil was will man besser machen? 52 Treffer, auch bei weitem mehr als spannend, der Zweit- oder Drittplatzierte. Also jetzt daran rumzumeckern, dass er vielleicht irgendwo mal irgendwas falsch gemacht hat, sorry, das wäre ein bisschen fair am Platz. Deshalb Dreiseitel kriegt auf alle Fälle eine 1. War das was gesagt?
Ja, ich hab nur bestätigt, dass ich es sehr spannend finde und dass es auch irgendwie geil ist, dabei zuzugucken und jetzt näher reinzurücken, auch irgendwie dazu führt, dann auch noch mehr emotional verbunden zu sein mit den Erfolgen, die er da feiert. Hab auch so geile, auf Social Media so geile Playoff-Durchspielereien gesehen und so, wo am Ende häufiger auch Oilers gegen Maple Leafs im Finale standen. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Ist aber nicht unser Thema, wir bleiben bei den Deutschen. Wen hast du sonst wie gerankt? Mit welcher Note?
Tim Stützle würde ich auch eine, sag mal, 1- geben. Gibt sicherlich noch Luft nach oben, aber hat auch einen neuen Rekord aufgestellt, was die Vorlagen betrifft für die Ottawa Senators, also Vorlagen in Folge. Das war diese Phase, wo er reihenweise immer wieder Assists beigesteuert hat, das erste Mal die Playoffs erreicht. Also auch er ist im 1er-Ranking, in der 1er-Range mit dabei. Eine 2 gibt es für JJ Peterka, an sich eine sehr, sehr starke Saison absolviert für die Buffalo Sabres. Ist ein bisschen gehandicapt durch die Sabres einfach, die jetzt als Team momentan nicht ganz so gut dastehen. Aber für Peterka in seinem letzten Vertragsjahr, hat jetzt aktuell keinen neuen Vertrag erstmal, also da wird sich dann auch bald entscheiden, wie es um seine Zukunft bestellt ist, aber in einem Vertragsjahr so zu performen, also auf den Punkt hin so stark zu sein, das verdient ihn dann auch 2 einfach. Selbiges gilt für Moritz Seider, einer der besten Verteidiger in der Liga, auch er ein Stück weit abhängig einfach von der Entwicklung bei seinem Team, den Detroit Red Wings. Aber Seider hat einen neuen Vertrag, einen sehr hochdotierten Vertrag. Entsprechend hat er abgeliefert und er kann ja als Einzelspieler erstmal nichts dafür, dass Detroit insgesamt nicht so stark ist. Deshalb, ja, müssen wir das natürlich auch ein bisschen in Relation sehen. Philipp Grubauer war ein bisschen von Verletzungen gehandicapt, deswegen war er auch eine Zeit lang nicht am Start. Also das hat natürlich sein Spiel erst recht als Goalie ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Aber auch da würde ich jetzt nicht unbedingt eine 4 geben, sondern einfach sagen, Grubauer, Verletzung, dadurch ein bisschen raus gewesen, hat in der American Hockey League, also quasi in der zweiten Liga mal ein Stück weit gespielt, kriegt er einfach eine 3. Und Lukas Reichel und Nico Sturm werde ich auch so im Dreier-Ranking sehen. Lukas Reichel vielleicht ein bisschen negativer, fand ich jetzt über die Saison hinweg bei den Chicago Blackhawks nicht immer vollständig überzeugend. Man muss es auch da natürlich in Relation sehen, keiner erwartet, dass Lukas Reichel jemals ein Superstar-Spieler wird, aus meiner Sicht zumindest. Und Nico Sturm, der jetzt bei den Florida Panthers spielt, der auch gewechselt ist während der Saison, den würde ich auch eine 3 geben. Das Problem ist, Nico Sturm wird nie wahrscheinlich über eine 3 hinauskommen, weil er einfach eher so ein Utility-Player ist. Einer, der eben nie ein Team anführen wird, sondern mehr so einer, der ist, der mitspielt, Eiszeit bekommt und ackern soll. Deshalb, ja, ist ein bisschen schwierig. Irgendwie ist die 3 dann die 1 des kleinen Mannes im Fall von Nico Sturm. Aber, was natürlich klar ist, bei allen Spielern, die ich jetzt genannt habe, keiner steht jetzt kurz vorm Aus. Also bei keinem droht jetzt das Aus und dass er vielleicht zurück muss nach Deutschland, weil in der NHL sich kein Team mehr für sie interessieren würde. Ganz im Gegenteil, also die sitzen eigentlich alle sehr, sehr fest im Sattel. Peterka hat momentan keinen Vertrag, aber der wird auf alle Fälle einen neuen Vertrag, entweder in Buffalo oder wo auch immer, unterschreiben. Also es ist ganz, ganz sicher, dieser Spieler, den wird man nicht aus der NHL gehen lassen. Ganz im Gegenteil, nicht nach der Saison. Also insgesamt gab es keinen deutschen Spieler, der wirklich verwachst hat. Und selbst wenn wir noch ganz kurz in die American Hockey League schauen, Maximilian Subar, der aus München kam, Verteidiger, der eben momentan sich versucht, in die NHL zu arbeiten, auch der hat die Playoffs erreicht, hat da in der Regular Season der American Hockey League dazu beigesteuert, dass sein Team in die Playoffs kam. Also auch der hat gut abgeschnitten, gibt auch eine 2. Und insofern, auch da gibt es eigentlich wenig Kritik zu äußern.
Ey, insgesamt finde ich da als Fazit aber ganz spannend, sie sind alle da, sie sind alle irgendwie am Machen und damit ist die Breite schon voll vorhanden. Ne? Ist irgendwie geil zu sehen. Strahlt dann ja auch auf das Nationalteam aus und so, ist gut.
Ja, apropos Nationalteam, jetzt geht es natürlich darum, wer wird denn von den Deutschen dabei sein im WM-Kader? Fest steht bereits, Philipp Grubauer wird auf alle Fälle dabei sein, ist jetzt auch bereits zum Team gestoßen. Also die deutsche Nationalmannschaft befindet sich bereits in der Vorbereitung für eben jene Eishockey-Weltmeisterschaft, die dann demnächst beginnt und in Dänemark und Schweden gespielt wird. Grubauer wird sehr wahrscheinlich Goalie Nummer 1 sein. Arno Tiefensee, der jetzt in die NHL wechselt oder zumindest nach Nordamerika erstmal wechselt, der wird auch dabei sein, aber Grubauer ist immer noch so die 1, bei nicht mehr ewig, aber aktuell ist er eben noch die 1. Also er ist jetzt auch schon mit dabei und Moritz Seider und Lukas Reichel, die werden auch demnächst hinzustoßen. Also da steht schon fest, die werden auch dabei sein, weil die sind nicht in den Playoffs, also haben die Zeit und die haben die Freigabe von ihren jeweiligen Teams erhalten. Ey, ihr dürft zur Eishockey-Weltmeisterschaft kommen. Das ist ja weiterhin ein großes Thema. Freigabe für Spieler. Nicht jeder Club macht das einfach so. Die Spieler müssen auch ein bisschen drauf drängen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen. Kommendes Jahr im Übrigen bei den Olympischen Winterspielen dann in Cortina d'Ampezzo und Mailand. Da ist es so, dass die NHL ja schon eingewilligt hat, dass die Spieler alle freigegeben werden und da mitspielen dürfen, was ja auch ein großer Richtungswechsel ist. Denn in vergangenen Jahrzehnten mehr oder weniger war es eben häufig so, dass eigentlich immer nur die zweite Garde, gerade bei den USA oder auch bei Kanada mitgespielt hat, während den Olympischen Spielen, weil natürlich die NHL-Saison mitten am Laufen war im Februar, wenn ungefähr immer die Winterspiele stattfinden. Ich habe JJ Peterka angesprochen, die Buffalo Sabres sind raus, die sind auch nicht in den Playoffs, aber Peterka wird sehr wahrscheinlich eben nicht für Deutschland mitspielen, weil er aktuell keinen neuen Vertrag hat und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er in dieser Konstellation jetzt bei der WM dabei sein wird. Übrigens auch ein großes Thema, so am Rande, man kann es mal gehört haben, ist für die Verbände immer, dass teilweise eben auch, also wenn jetzt ein Leon Dreisaitl, ne, theoretisch Zeit hätte mitzuspielen, müsste der DEB sehr wahrscheinlich eine riesen Versicherungssumme zahlen, weil der ist eben so und so viel wert, der kriegt so und so viel Gehalt. Wenn er sich verletzen würde, würde er am Ende irgendwie, sag mal, die Versicherung aufkommen. Deshalb müsste der DEB als Verband dann eine riesen Versicherungssumme hinlegen, vergleichsweise zumindest. Das war in Schweden schon mal der Fall. Die haben 2017, 2018 mit reihenweise NHL-Spielern zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass anscheinend der Verband da an seine finanziellen Grenzen kam, um diese ganzen Spieler zu finanzieren und die ganzen Versicherungsprämien zu zahlen. Weil das nicht ohne war am Ende, wenn du da 20 NHL-Profis am Start hast.
Ja, irgendwie auch logisch, ehrlicherweise, ne? Dazu ist da zu viel Geld im Rennen. Aber bleibt spannend. Und mal gucken. Am Ende entscheidet ja auch das Playoff-Rennen darüber, wie die Turniere aussehen, wenn sich vielleicht doch noch jemand hinzubewegt. Wer ein paar Freigaben gibt es, hast du beschrieben. Es gibt auch Spieler, die einfach keinen Bock haben, dahin zu gehen. So oder so entscheidet aber vieles darüber, wie diese Entscheidung gefällt werden, wie die Playoffs laufen. Und natürlich sind wir deshalb hier und deshalb jetzt offiziell hier an dieser Stelle in diesem Format der Blick in die Playoffs. Was ist dir bisher aufgefallen in diesen ersten Spielen, in den ersten Tagen?
Zunächst müssen wir auflösen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass die Wildcard-Plätze noch nicht komplett vergeben waren. In der Eastern Conference war noch einer offen, die Montreal Canadiens haben sich ja durchgesetzt am Ende, haben gegen Carolina gewonnen und haben diesen letzten Platz erhalten. Und dann gingen jetzt am Samstag die Playoffs los und zwar direkt mit einem richtigen Knall. Denn Dallas Stars, die hatten wir auch diskutiert, dass die eigentlich so vielleicht zum erweiterten Favoritenkreis gehören sollten. Aber die Colorado Avalanche haben am ersten Playoff-Tag direkt mal Dallas mit 5:1 geschlagen. Erster Statement-Sieg direkt von Colorado am ersten Tag. Natürlich dann auch mit einer gewissen Aussagekraft verbunden. Den größten Banger aus meiner Sicht bislang gab es zwischen Edmonton und Los Angeles. Ist für Edmonton auch ein bisschen hart, ne? Also hast eigentlich ein richtig starkes Team. Connor McDavid, der Partner von Leon Dreisaitl, ist wieder fit. Oilers treten an gegen Los Angeles und verlieren am Ende mit 5:6. Also es war ein Riesenspiel zwischen diesen beiden Teams. Und da wird eben schon das Favoritensterben in der ersten Runde losgehen. Zumal jetzt Spiel 2 für Edmonton eben auch auswärts wieder in Los Angeles. Wird richtig hart. Leon Dreisaitl hat getroffen. Aber ich glaube, der muss dann nochmal über sich hinauswachsen, damit dann am Ende die Oilers nicht schon 0:2 im Rückstand sind in der Serie. Ja, ansonsten ist es alles noch sehr, sehr eng beieinander. In den einzelnen Serien jetzt in Runde 1 sind maximal 2 Spiele absolviert worden. Bisschen bitter für Tim Stützle, Ottawa. Die haben es mit Toronto zu tun. Und liegen da jetzt in der Serie schon 0:2 zurück. Ottawa Wildcard und die Toronto Maple Leafs haben ja im ersten Platz, also sind in der Setzliste auf 1 gewesen, weil sie ihre Division gewonnen haben. Ist bisschen bitter vielleicht für Stützle und Co., zumal Stützle wieder sehr, sehr stark war. Aber am Ende hat Ottawa eventuell gegen die Toronto Maple Leafs sehr wenig auszurichten.
Ja, finde ich aber auch ehrlicherweise sehr gut, denn da steckt noch ein großer Fluch drin, über den wir sprechen müssen. Ich bin ja dieses Mal und eigentlich letztes Mal auch immer bewusst offen reingegangen, um zu wissen, welche Spieler und Teams du nachher vorstellst, aber die Toronto Maple Leafs, müssen wir drüber reden. Denn natürlich ist das eine Herzensangelegenheit. Solange sie jetzt drin sind, sollten wir auf jeden Fall auf sie schauen. Denn für mich sind sie der Stanley Cup Favorit Nummer 1 und das aber auch schon seit den Jahren. Wie stehen Sie denn in deinem Power-Ranking?
In meinem Power-Ranking sind die Toronto Maple Leafs nicht unter den ersten 6.
Das ist ein Skandal.
Ich habe jetzt auf die Reaktion gewartet. Also ich habe mal ein kurzes Power-Ranking erstellt, zumindest was die Top-Plätze betrifft. Die Winnipeg Jets sind auf 1 weiterhin. Hauptrundensieger oder Regular Season Punktbester gewesen, wie man es auch mal bezeichnen möchte, haben die sogenannte President's Trophy gewonnen. Wer mehr dazu erfahren möchte, diese Trophäe, kann in Episode 7 nochmal reinhören von vergangener Woche. Jets auf 1, Colorado Avalanche auf 2. Hab gerade schon angesprochen, die haben die Dallas Stars mal schön auseinandergenommen. Die Edmonton Oilers sind momentan auf 3, trotz allem. Finde, dass die immer noch eines der Favoritenteams sind. Es ist ein bisschen blöd jetzt gegen Los Angeles, aber trotzdem, Edmonton sehe ich da unter den Top 3. Dann Vegas Golden Knights auf 4 und Los Angeles Kings auf 5. Und ich habe mich nämlich verzählt, denn die Toronto Maple Leafs sind auf 6. Also sind doch in den Top 6 drin, nicht in den Top 5 zumindest, lieber Nico. Kann dich das zufriedenstellen?
Aber warum sind sie... Nein, kann das nicht. Warum siehst du sie nicht so weit oben?
Weil die anderen Teams, die ich gerade genannt habe, Vegas Golden Knights und LA Kings, einen breiteren, etwas qualitativ besseren Kader haben.
Also sei einfach. In diese Details gehen wir. Ja, ist ja fair. In diese Details gehen wir nicht hier, in diesem Format. Solange es nicht den Toronto Maple Leafs auf die Schulter klopft oder so.
Es ist natürlich auch relativ eng. Ich habe jetzt auch nicht komplett bei meinem Power-Ranking versucht, von 1 bis 16 alles durchzumachen. Ich habe einfach die Top-Teams genommen, da wäre es da ganz oben. Wen sehe ich so als Favorit momentan? Top 5, Top 6, wie gesagt. Und dann habe ich noch überlegt, okay, wer sind eigentlich die schwächsten Teams? Also wer ist im Power-Ranking auf 15, 16 momentan? Ich habe auf 15 die St. Louis Blues. Sehe ich wenig Chancen, dass die über Runde 1 hinauskommen. Und auf 16 die Montreal Canadiens, wobei die jetzt ganz, ganz knapp gegen die Washington Capitals verloren haben. Aber ihr habt ja auch gerade schon gemerkt, Washington Capitals, eines der besten Teams in der Regular Season, was die Punkte betrifft. Aber die finde ich hier auch nicht unter den Top 6 in meinem Ranking. Denn nach diesem Ovechkin-Rekord und auch schon davor, waren die Capitals echt nicht mehr so stark. Und die Punktzahl, die die erreicht haben, die ist schon wichtig, weil man eben dann Divisionssieger ist und damit Heimrecht hat und eben auch gegen ein Wildcard-Team wie die Canadiens spielt aktuell. Aber mit Blick dann auch auf die nächste Runde, auf Runde 2 oder auf ein mögliches Conference-Final im Osten, da sind dann die Capitals eben kein Favoritenteam mehr. Und es würde mich doch sehr stark überraschen, Stand jetzt, sollten es die Washington Capitals, Ovechkin hinterher, ins Stanley Cup-Finale schaffen.
Mal gucken, die Reise geht weiter hier bei uns beiden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die... Ach ja. Ich habe diese Doku damals gesehen über die Maple Leafs. Ich habe durch meine Familie, ich habe mit Familie in Toronto viel über die Geschichte gelernt. Das ist ein Pain. Und sie waren schon mal höher angesiedelt, das sehe ich auch. Wie sie jetzt gerade aber gegen die Senators loslegen in den Playoffs, gibt mir ein Gefühl von Coolness. Deswegen ist mir alles andere, was du über die anderen Teams erzählst, eigentlich vollkommen egal.
Das ist aber auch nicht
dieses Finale, ne? Also Maple Leafs gegen Oilers.
Der Tim Stützle ist bei den Ottawa Senators und weißt du bist hier so voll auf Maple Leafs.
Da habe ich kein Mitleid mit.
Okay, das ist schon ein bisschen hart, um ehrlich zu sein.
ja, so kann ich. Wenn wir aus meiner guten alten NHL-Zeit, ne, NHL-Hockey, was ich viel gespielt habe, einen Superstar hätten auswählen, da hätte ich Ty Domi dir irgendwann mal vorgeschlagen. Der ein wahnsinniger Haudegen war.
Auch schon ein paar Jährchen her, ne?
Den hast du wahrscheinlich nicht den hast du wahrscheinlich nicht vorgeschlagen. Was ist der Superstar, den du diese Woche vorstellst?
Ich habe mir überlegt, wir hatten letzte Woche Connor Bedard rausgepickt, 19 Jahre, die Zukunft der NHL oder zumindest so einer der künftigen Stars, ne? Das ist, da ist vielleicht das Label Superstar noch so ein bisschen verfrüht, wobei Connor Bedard ist schon sehr, sehr beliebt und hat schon so Superstar-Status, zumindest innerhalb der Eishockey-Family oder vielleicht der US-Sportfamilie. Ich habe jetzt das genaue Gegenteil genommen, nämlich einer, der fast 20 Jahre älter ist als Connor Bedard, nämlich Sidney Crosby, der eben mal als nächster, als möglicher Nachfolger von Wayne Gretzky galt, aber eben so auf den letzten Kufen unterwegs ist, bevor es dann Richtung Karriereende geht. Sidney Crosby, der gehört eben zu dieser Riege der Alten rund um Ovechkin und so weiter. Ist ja auch zeitlich gesehen ähnlich. Ne? Ovechkin, Number One Pick 2004, kam ein bisschen verspätet dann in die Liga rein. Sidney Crosby, Number One Pick 2005 zu den Pittsburgh Penguins, wurde seit jeher eigentlich Sid the Kid genannt. Also eigentlich sein Spitzname ist Sid the Kid von Sidney eben. Aber auch The Next One, also Wayne Gretzky, The Great One, Sidney Crosby, The Next One, ja, kann man sich so ein bisschen ableiten. Und spielt seit 2005 für die Pittsburgh Penguins und wird auch nicht mehr woanders hingehen, sehr wahrscheinlich. Hat zuvor, wie viele eben, aus Kanada stammend, Nova Scotia im Übrigen, eher in der Quebec Major Junior Hockey League gespielt, eine dieser drei Major Junior Leagues in Kanada, wo eben viele wirklich so ihre Teenager-Jahre verbracht haben, bevor sie dann in die NHL kamen, viele Kanadier. Da war ein Top-Spieler und deshalb war es nicht überraschend, dass er 2005 eben Number One-Pick war und die Pittsburgh Penguins, die damals die Lottery gewonnen haben, gesagt haben, okay, den nehmen wir und das wird jetzt unser Topmann. Und der hat ja auch direkt losgelegt. Das ist interessant. Ne? Wir haben über Connor Bedard gesprochen, der mit 19 sich so in die Liga einfindet. Sidney Crosby, der hat sich gar nicht eingefunden. Der hat von Saison 1 an einfach losgelegt und hat bereits in der zweiten Saison die Art Ross Trophy gewonnen. Über die können wir auch irgendwann nochmal sprechen. Das ist die Trophy für den besten Scorer, also Tore und Assists zusammengerechnet. Sidney Crosby ist der einzige Teenager in der Geschichte des US-Sports, der mal einen Scoring-Titel in einer der Top-Ligen geholt hat als Teenager. Also wenn du jetzt NFL, NBA und so weiter zusammennimmst. Das ist eben auch was Besonderes, weil einfach die Spieler kommen teilweise so jung schon in die NHL und der war so stark, dass er schon in seinem zweiten Jahr direkt bester Scorer der gesamten Liga war mit 120 Punkten. Das hat dann eigentlich, war sehr verheißungsvoll und viele hatten gedacht, okay, der wird jetzt einfach alles dominieren und natürlich hat er auch 2009 Stanley Cup gewonnen mit Pittsburgh, aber gab dann doch einige Verletzungssorgen und ich glaube, Crosby ist auch ein Beispiel dafür, wie weit dieser Sport, wie auch andere US-Sportarten, brutal sein kann. Denn Anfang 2011 Gehirnerschütterung erlitten und war sehr lange raus, große Unsicherheit rund um seine Zukunft, hat auch selber darüber gesprochen, hat gemeint, es ist eben eine Gehirnerschütterung, du weißt nie, ob du eine Woche ausfällst oder ein Jahr. Und genau das war das Problem bei ihm auch. Ne? Man wusste nicht, wie lange es dauert und er war da eine Zeit lang nicht nur aufgrund der Gehirnerschütterung, doch sehr verletzungsgeplagt, hat aber dann noch zweimal den Stanley Cup gewonnen und ist damit eben auch, anders als vielleicht ein Alex Ovechkin, nicht nur einer, der individuell sehr, sehr stark war in der NHL über die Jahre hinweg, sondern der mit Pittsburgh auch dreimal den Titel einfahren konnte, also auch als Stanley Cup-Sieger selber mit zu den Größten gehört. Jetzt ist aber die Frage, Sidney Crosby, Eishockey-Fans kennen ihn, aber warum ist er eigentlich nicht ein größerer Star? Und es liegt an seiner Personality aus meiner Sicht. Der hasst das klamouröse Leben, der gibt nichts über sein Privatleben preis, der ist kein Social-Media-Guru, der würde, was der eigentlich liebt, ist die Einfachheit des Lebens in Nova Scotia, irgendwo abgeschottet, irgendwo weit, weit weg, einzelnes Haus in der Prärie mehr oder weniger. Das ist eigentlich sein Leben. Und das ist das, was natürlich manchmal vielleicht dann im Vergleich zu etwas cocky NBA-Spielern oder so, die NHL-Stars, Topspieler, ein Stück weit behindert, ist kein Vorwurf, aber so ein Sidney Crosby, der hat auch die ersten Jahre, als er in Pittsburgh war und schon einer der Stars der NHL war, hat er immer noch beim Sohn von Mario Lemieux im Haus gewohnt einfach. Also hat sich dann erst irgendwann nach ein paar, erst nach dem ersten Stanley Cup Sieg hat er sich irgendwann ein eigenes Haus gekauft. Nur so als Beispiel, ne? Während andere schon ihren dritten Lamborghini in der Garage stehen hatten nach 3-4 Jahren einer Top-Liga in US-Sport. Also es ist...
Es ist die Frage, worauf man es auslegt, ne?
Ich sag ja nur, ne? Es ist schon ein bisschen was anderes. Er ist nicht unbedingt gemacht fürs Instagram-Zeitalter.
Nee, das ist auch noch so eine Frage. Und trotzdem muss ich sagen, dass dadurch, dass wir hier das machen und ich ein bisschen in die Bubble reinlaufe, schon, dass also generell die Moves und die Bewegungen und auch die Typen sind auf jeden Fall für Social Media gemacht. Auch das sind geile Storys. Was aber immer greift, ich weiß nicht, wie es dir geht, sind die Logos. Es ist dieses gesamte Franchise-Thema drumherum. Das haben die USA einfach drauf. Selbst dort sind und keine Ahnung, wahrscheinlich wären die Winnipeg Jets sowas wie, ne, Hoffenheim nicht, aber so ein bisschen San Jose Sharks oder so, das wäre wahrscheinlich TSG Hoffenheim. Und trotzdem fühlt es sich alles cooler an. Aber wir suchen ja hier nicht bei den Teams, die du vorstellst, nach Logo, sondern natürlich auch Geschichte aus. Und wir schließen heute natürlich wieder mit einem Team, das du vorstellst. Welches ist es?
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller Beteiligten von What the Puck dafür entschuldigen, dass Nico gerade San Jose Sharks mit Hoffenheim verglichen hat. Es könnte sein, dass irgendwelche San Jose Fans hier zuhören und gerade ihr Handy gegen die Wand geklatscht haben.
Ja, vor allen Dingen hast du mir auch auf die Finger gehauen. Ich soll nicht mehr so viele Vergleiche zum Fußball ziehen. In diesem Sinne entschuldige ich mich dafür.
Okay. Wir entschuldigen uns einfach in aller Form für alles, was gerade gesagt wurde. Und ich hatte mir überlegt, ja, jetzt haben wir über Sidney Crosby gesprochen, sprechen wir einfach noch ein bisschen über die Pittsburgh Penguins oder die Pens, wie sie ja auch genannt werden, eigentlich gemeinhin einfach nur. Denn auch, wie einige andere Teams, über die wir jetzt auch schon geredet haben in den vergangenen Folgen, ein Team, was 1967 in die NHL kam, während dieser großen NHL-Expansion insgesamt fünfmal einen Stanley Cup gewinnen konnte. Also zweimal Anfang der 90er und dann 2009, 2016 und 2017 eben dreimal in der Sidney Crosby-Ära 5 Stanley Cup-Siege und damit gelten die Penguins als mit erfolgreichstes Team außerhalb dieser Original Six, über die wir auch schon geredet haben, also sprich hier Montreal, Toronto und so weiter, diese Original Six, die vor 67 eben schon in der NHL waren und Titel einheimsen konnten, noch und nöcher. In dieser Neuzeit, nach dieser großen Expansion, nach der ersten, da gehören eigentlich die Pittsburgh Penguins mit zum erfolgreichsten oder zu den erfolgreichsten Teams, aber gewinnen Anfang der 90er 2 Stanley Cups, haben Topspieler unter Vertrag gehabt, waren eine etablierte Franchise, waren Ende der 90er trotzdem am Rande des Bankrotts. Mario Lemieux, gerade schon erwähnt, ist ja damals mit eingestiegen mit ein paar anderen zusammen, ist heute Minderheitseigner, also der Ex-Spieler beziehungsweise dann nochmal Spieler, kam ja zurück, Lemieux, er war dann Minderheitseigner der Penguins, das ist bis heute. Haupteigner der Organisation ist übrigens die Fenway Sports Group, die, sorry, Fußballvergleich, unter anderem eben auch die den FC Liverpool besitzt. Ne? Fenway Sports Group ja relativ bekannt und in Boston sind sie ja auch unterwegs in der MLB und sind eben gleichzeitig auch Besitzer, Mehrheitseigner der Pittsburgh Penguins. Und die Penguins selber haben als Franchise nicht nur mit das coolste Logo und Pinguine sind eh generell cool, deshalb, also ich unterstütze alles, was mit Pinguinen zu tun hat, aber abseits davon in den letzten 30 Jahren ja doch auch einige Legenden im Team gehabt. Mario Lemieux auf der einen Seite, auf der anderen Seite Jaromír Jágr, der vielleicht legendärste tschechische Spieler, den es jemals gab, abseits von Dominik Hašek. Der hat auch für die Penguins lange gespielt und jetzt in den letzten Jahren Sidney Crosby, Jevgeni Malkin, die ja beide bei den Penguins unterwegs sind. Also natürlich ein kanadischer Star und ein russischer Star, die diese Franchise eben auch jetzt jahrelang geprägt haben. Also wenn man allein auf diese Namen schaut, und da habe ich jetzt nochmal über in der Zeit seit den 90ern gesprochen, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Was jetzt bei den Penguins hinzukommt, um jetzt auch ein bisschen den Kreis zu schließen, zum Anfang, zum Fazit zur Regular Season, ist, du hast Crosby, du hast Malkin, du hast Chris Letang, du hast Erik Karlsson, das sind so die Anführer dieses Teams und die sind alle in ihren 30ern, teilweise gehen die auf ihre 40 zu. Das heißt also, die sind alle im gehobeneren Eishockey-Alter und das spielt sicherlich auch eine Rolle. In den vergangenen Jahren, inklusive dieser Saison, haben die Penguins die Playoffs nicht mehr erreicht und davor sind sie auch in Runde 1 ausgeschieden mehrfach. Du wirst jetzt eine Veränderung sehen. Pittsburgh muss den Umbruch schaffen, aber Nico, und das ist glaube ich ein Problem, wenn du solche Legenden in deinem Team hast, tust du dich, glaube ich, sehr, sehr schwer, den Umbruch einzuleiten, weil irgendwie hältst du dann doch so ein bisschen an der Nostalgie fest und denkst, Mensch, war es nicht eigentlich so geil, als wir 2016, 17 mit Sidney Crosby hier alles dominiert haben in dieser Liga? Wollen wir wirklich ein neues Team haben? Wollen wir nicht eigentlich, dass es immer so weitergeht wie damals? Ich glaube, da hingen auch die Penguins einsmal schon so ein bisschen dran.
Das ist irgendwie ja auch das größte Problem, das Franchises haben, ne? Die Legacy, die Vergangenheit, die Namen. Ich finde das auch in ganz vielen Sportarten immer total faszinierend und auch schwierig, wie das sich leben kann. Für mich sind die Penguins immer ein Team, das ich mit Erfolgen verbunden habe in meiner Geschichte, in meinem Blick auf die NHL. Aus besagten Gründen, aus den Namen und weil sie de facto ja auch immer irgendwann da waren, wenn es darauf angekommen ist. Insofern eine gute Wahl. Ich wusste nicht, dass sie das Erfolgreichste außerhalb der ursprünglichen Six sind, das ist auch noch ein sehr spannender Fakt. Und cooles Merchandise.
Auch natürlich die Verbindung, ja. Wir reden nicht mehr über Fußball, aber reden wir über Football, ne? Ist ein gelb-schwarzes Team. Pittsburgh Steelers, auch ein gelb-schwarzes Team, finde ich auch nicht ganz so ohne. Das ist ganz nice, wenn da so ein bisschen so eine Parallele herrscht. Und warst du schon mal in Pittsburgh? Wie findest du Pittsburgh so als Sportstadt? Ich finde, weil das hat noch so was, so Factory Town-mäßig, ne? Ist es natürlich nicht mehr ganz, aber Steel City, ne? Stahlarbeiter. Und ich finde, Football und Eishockey passen da einfach wie die Faust aufs Auge, weil das sind so harte, brutale Sportarten, oder?
Ja, ich war noch nie da und genau deswegen will ich da aber hin, ja. Weil irgendwie habe ich Bock darauf, auf so harte Coworker in Timberlands und Carhartt oder Dickies Hosen. So stelle ich mir die Pittsburgh Penguins Fans vor.
Und dann meistens noch kleinere, nette Schlägereien außerhalb der Arena, ne?
Ja, das ist dein Fachgebiet, da halte ich mich raus.
Ich sag ja nur.
Aber ey, vielen, vielen Dank. Das war wieder ein guter Ausflug und wir werden für euch jetzt auch in den nächsten Wochen bis zum Stanley Cup natürlich hier noch weiter durch die Playoffs gehen. Ein bisschen Teams vorstellen, ein bisschen Geschichte drumherum, aber für euch auch mal ein kleines bisschen zusammenfassen, wie es dann gerade los ist in der Liga. In diesem Sinne, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt What the Puck. Und Konstantin, dir vielen Dank. Und vor allen Dingen, macht mal ein Gewinnspiel. Vergesst es nicht. Bis dann.